Hallo lieber Zuschauer, schön, dass du heute wieder zugeschaltet hast. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Vielleicht sitzt du an deinem Laptop im Büro, vielleicht hörst du auch nur Audio mit, vielleicht bist du in der Küche am Kochen. Also ich zum Beispiel habe früher, wo ich noch keine Kinder hatte, sehr gerne, wenn ich gekocht habe, nebenbei die Nachrichten laufen lassen, um die Zeit etwas zu nutzen und mich dabei zu informieren. Ich koche sehr gerne, komme nur leider nicht so oft dazu. Und wenn man kocht, dann entscheidet eigentlich nicht so sehr das Kochgerät darüber, was da drin gekocht wird, sondern der Inhalt selber ist entscheidend. So ist es zum Beispiel, wenn du auf dem Herd vier Kochtöpfe stellst. Dann können diese vier Kochtöpfe alle gleich aussehen. Sie können alle das gleiche Modell sein, den gleichen Durchmesser haben, die gleiche Höhe, den gleichen Deckel, die gleiche Form, die gleiche Farbe. Aber schlussendlich entscheidet nur darüber, und es ist wichtig, was im Topf selber drin ist. So ähnlich ist es mit Wörtern auch. Wörter können vielfältige Bedeutungen haben. Wenn ich dir zum Beispiel den Begriff Urlaub nenne, dann denkst du vielleicht an Kroatien, Italien, Amerika, Kanada, Schweden. Wenn ich an Urlaub denke, dann kommt bei mir sofort die Assoziation an die Nordsee, weil wir dort sehr oft waren als Kinder und auch im Erwachsenenalter. Und ich denke an die Möwen, die kreischen. Ich rieche die salzige Luft, ich schmecke sie auf meiner Zunge. Ich sehe die Weite des Landes, das Meer, Ebbe und Flut. Das sind die Dinge, an die ich denke. Und du denkst an etwas anderes, obwohl es ein und dasselbe Wort ist. Und so ähnlich ist es auch mit dem Begriff Vater. Wenn ich dir den Begriff Vater nenne, dann denkst du an deinen Vater, wenn du ihn vielleicht kennst. Vielleicht kennst du ihn noch nicht. Ich denke an meinen Vater. Und selbst wenn man mehrere Kinder in einer Familie hat, so wird es sein, dass all die Kinder wahrscheinlich gleiche Wesenszüge und gleiche Charaktereigenschaften des Vaters beschreiben, aber dennoch haben alle ein Stück weit ein unterschiedliches Bild von dem Begriff Vater. Eine Frage, die ich mir die letzten 2 Jahre, seitdem ich Kinder habe, oder 2,5 Jahre, fast jeden Abend stelle, ist die Frage, warum ich meine Söhne so sehr lieben kann. Wenn ich abends nach Hause komme und manches Mal habe ich meine Kinder dann nicht mit ins Bett bringen können, weil ich unterwegs war, dann gehe ich abends, bevor ich schlafen gehe, meine Frau und ich, wir gehen beide zusammen in das Kinderzimmer, wir schleichen uns dort rein und dann gucken wir unsere beiden Kinder an und sind dankbar, dass Gott uns diese Kinder geschenkt hat. Und ich stelle mir eigentlich wirklich jeden Abend die Frage, Gott, wenn ich diese Kinder so sehr lieb haben kann und sie so gerne habe und eigentlich wirklich fast alles dafür geben würde, für meine Kinder. Wie sehr liebst dann du mich, wenn ich schon als Mensch, der ich doch fehlerhaft bin, meine Kinder so sehr lieben kann? Und die Verse in Lukas Kapitel 11, Vers 13 drücken das eigentlich ziemlich deutlich aus. Da geht es um den Heiligen Geist. Aber Jesus sagt, wenn doch ihr, die ihr arg seid, also die ihr böse seid, die auch Schlechtes tun, wenn doch ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Oder an anderer Stelle heißt es, wenn doch eine Mutter ihr Kind vergisst, so vergesse ich dich nicht. Und das muss man sich ja schon mal vorstellen. Eine Mutter, die ihr Kind vergisst, das ist ja eine Vorstellung, die wir uns gar nicht machen können. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr fahrt in den Urlaub, packt eure Sachen, räumt das Auto ein und ihr kommt dann nach 8 Stunden Fahrt am Urlaubsort an und merkt plötzlich, mein Kind ist ja gar nicht dabei. Unvorstellbar. Aber selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, ich vergesse euch nicht, sagt Gott. Das heißt, diese Bindung zwischen Mensch und Kind, zwischen Gott und Geschöpf, ist eine der engsten und wohl intimsten Verbindungen, die es in diesem Universum gibt. Schlussendlich sagt Gott ja auch, ich habe euch nach meinem Bilde geschaffen. Das heißt, wir als Menschen haben eine ähnliche Beziehung zueinander, wie Gott auch hat mit den anderen Teilen der Gottheit. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, woher kommt das? Dann könnte man natürlich einfach sagen, gut, das sind meine Kinder, ich liebe sie, es ist doch klar, es sind meine Nachkommen, es ist mein Geschlecht, es ist das, was ich auch bin. Und deswegen liebe ich sie. Aber wir können dort auch noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir in die Biologie gehen und in die Chemie. Dann sehen wir dort, dass es einen gewissen Stoff gibt, das Oxytocin. Und das Oxytocin ist gar nicht so unwesentlich im menschlichen Körper. Und zwar ist es dafür verantwortlich, dass wenn die Frau ihr Kind auf die Welt gebracht hat, dass zum Beispiel dass die Milch dann anfängt einzuschießen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Wehen ausgelöst werden. Es hat mit der Geschlechtlichkeit zwischen zwei Partnern untereinander zu tun. Und es ist auch elementar dafür verantwortlich, dass eine Mutter sein Kind lieben kann. Und nur einmal am Rande erwähnt, wenn wir uns die Frage stellen, wie ist diese Menschheit überhaupt entstanden? Durch Evolution oder durch Kreation? Schon an dieser Stelle habe ich tausende von Fragen, wo ich mir die Frage stelle, wie kann es sein, dass das durch Zufall entstanden sein soll? Hat eine Mutter ihr Kind von Anfang an geliebt? Oder musste dieser Stoff erst entstehen? Und was war dann mit den ersten Kindern, die auf diese Erde gekommen sind? Haben sie nicht diese enge, intime Beziehung zur Mutter und diese Fürsorge gehabt? Woher wusste der Körper, dass er Oxytocin braucht? Genau in dem Moment, als das Kind zur Welt gekommen ist und die Mutter dann das Kind auch stellen sollte und all diese Fragen. In dem Buche Ein glückliches Heim wird geschrieben, welche Position der Vater im Leben seiner Kinder einnehmen sollte. Dort heißt es, der Vater stellt in seiner Familie den himmlischen Gesetzgeber dar. Er ist Gottes Mitarbeiter, um Gottes gnädige Absichten auszuführen und uns und um in seinen Kindern rechte Grundsätze zu gründen. Er hat die Seelen seiner Kinder mit dem ausgefüllt, was sie fähig macht, reine und auch tugendhafte Charaktere zu entwickeln und nur ihren irdischen Eltern, sondern auch ihren himmlischen Vater zu gehorchen. Und nicht nur das, in einem weiteren Buch, Wie führe ich mein Kind, heißt es, Eltern müssen erkennen, dass sie für ihre Kinder Stellvertreter Gottes sind. Jetzt überlegt euch einmal das. Vielleicht bist du kein Christ, vielleicht bist du Christ, ich weiß es nicht. Aber wie dem auch sei, stell dir vor, selbst wenn du kein Christ bist, du würdest an einen Gott glauben. Und hier wird geschrieben, dass du als Vater, und ich ergänze das natürlich auch auf die Mutter ein Stück weit, aber als Vater bist du Gott für deine Kinder. Überleg dir mal, welche hohe Verantwortung das für uns als Eltern bedeutet. Aber welche Verantwortung lastet dann wirklich auf mir? Wenn ich an meinen zweiten Sohn denke, der ist jetzt ein knappes halbes Jahr alt, dann machen wir auch schon mit ihm Andacht. Wir haben mit unserem älteren Sohn morgens die Morgenandacht, abends die Abendandacht, die wir gemeinsam machen, als Familie, wenn ich auch daheim bin. Und ansonsten macht es meine Frau. Und unser jüngerer Sohn, der sitzt dann bei einem von uns beiden auf dem Schoß oder auf dem Arm. Und ich beobachte das zu gerne. Er fängt jetzt an zu kommunizieren. Er ist sowieso ein sehr, sehr fröhlicher Junge. Er lächelt ganz viel und er freut sich. Er versucht, mit einem zu reden, Laute zu machen und beobachtet auch schon die Lippen von den Eltern, wie sie sich bewegen. Und wir können dort immer sehen, dass er ganz genau unsere Aufmerksamkeit schon haben möchte, weil er einfach mit uns zusammen sein möchte, weil er sich mit uns austauschen möchte. Und interessanterweise, wenn er dann so auf meinen Knien liegt und ich beobachte das im Augenwinkel bei der Andacht, dann versucht er, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Er merkt, ich gucke auf das Buch, aber er versucht, mit mir zu kommunizieren. Und spannenderweise war das nicht nur bei unserem zweiten Kind so, sondern auch bei unserem ersten. Und zwar habe ich ihn dann angeguckt, einen Moment, und habe dann wieder auf das Buch geguckt und habe mich ganz bewusst darauf konzentriert, jetzt nicht mit ihm zu kommunizieren, sondern einfach mich auf das Buch zu konzentrieren. Und wisst ihr, was passiert ist? Obwohl das Kind gerade mal 5 Monate alt ist, er hat mich beobachtet. Und dann ging sein Blick von mir weg auf dieses Buch und er hat angefangen, das Buch zu fixieren, für die restliche Zeit der Andacht. Und das waren 3 bis 4 Minuten, was ja wirklich eine richtig lange Zeit ist für so ein kleines Baby. Aber was will ich damit eigentlich sagen? Wie lernen Kinder? Kinder lernen eigentlich nur durch Beobachtung, durch Anschauen. Und es ist da verwunderlich, wenn wir die Zitate betrachten, die wir gerade gelesen haben, dass eigentlich Kinder selber nur auf ihre Eltern schauen und die Eltern für ihre Kinder Götter sind oder der Vater für das Kind Gott ist. Es ist doch nur zu logisch, wenn das Kind selber mit 2 Jahren, wenn es anfängt zu sprechen, vielleicht auch schon ein kleines Gebet sprechen kann, 2, 3 Wörter sprechen kann, Aber wodurch lernt es? Es kann die Bibel nicht lesen. Es kann die Natur noch nicht als Gottes Schöpfung ganz allein interpretieren. Das Kind lernt nur durchs Anschauen. Und das macht uns deutlich, wie wichtig unsere Verantwortung als Eltern auch wirklich für unsere Kinder ist. Und diese Sache hat mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr fasziniert. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, der dieses Beispiel auch illustriert, und zwar in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Dort heißt es: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dieses Prinzip, was hier Paulus im Korintherbrief niederlegt, ist eigentlich genau das, was sowohl beim Kleinkind geschieht, als auch beim Erwachsenen. Der Erwachsene wird durch das Anschauen, indem er Christus anschaut, verwandelt. Wie schaut ein erwachsener Mensch Christus an? Denn schlussendlich können wir Gott ja nicht wirklich sehen, wir können ihn nicht hören. Was tun wir also? Wir lesen in seinem Wort, wir beten, wir üben Gemeinschaft und pflegen Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen, wir praktizieren das, was uns das Wort Gottes sagt, und dadurch schauen wir Gott an. Dadurch, dass wir sein Wort anschauen und uns mit dem beschäftigen, was Gott ausmacht, verändert es uns. Aber ein Kind kann noch keine Bibel lesen. Ein Kind kann nur die Eltern anschauen und die Umgebung beobachten, die ihn umgibt. Und das ist das, was das Kind später verändert und zu etwas hin Positivem beeinflusst. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist es für uns eine sehr, sehr schwere Verantwortung, die auf uns liegt. Selbst wenn man jetzt kein Christ ist, ist es so, dass man tatsächlich trotzdem für die Werte und für das Leben Verantwortung trägt. Aber als Christ noch mal mehr, weil wir dann ja auch für das ewige Leben unserer Nachkommen verantwortlich sind. Und die Frage, die ich mir jeden Tag stelle als Vater, ist: Wie kann ich all dem gerecht werden? Also wenn wir von einer christlichen Perspektive, einer biblischen Perspektive ausgehen, dass ich für das ewige Heil meiner Kinder verantwortlich bin, wie kann ich das schaffen, wo ich doch selber ein Mensch bin, der immer wieder Fehler mache? Und nicht nur das, wenn ich als in meinem Beruf als Pastor, den ich ausübe, Menschen besuche, die ältere oder erwachsene Kinder haben. Und ich sie frage: Wofür kann ich für euch beten zu Hause, wenn ich an euch denke? Dann sagen sie mir in der Regel, dass meine Kinder in der Gemeinde bleiben oder, wenn es nicht der Fall ist, dass meine Kinder den Weg in die Gemeinde finden. Und das ist der häufigste Grund, der genannt wird. Warum erzählen sie mir das? Weil sie in der Regel erlebt haben, dass sie Fehler gemacht haben, die sie schwer, schwer belasten. Und die Frage ist: Wie kann ich mit diesen Fehlern umgehen, wenn ich dort eine Verantwortung für ein Lebewesen habe, wo ich doch selber ein schwacher Mensch bin? Und vielleicht denkst du auch, warum ich das jetzt heute anspreche. Ja, vielleicht denkst du, dass eine erbauende Predigt doch eigentlich du dir gewünscht hast. Und warum lege ich jetzt gerade den Finger in die Wunde? Ich sage euch, warum das Thema mir wichtig geworden ist. Weil ich in meinem Dienst erlebt habe, wie viele Menschen daran kränkeln, wie viele Menschen damit kämpfen und Schwierigkeiten haben, wie viele Menschen unter Seelenqual leiden, weil sie gemerkt haben, was sie für Fehler in ihrer Familie begangen haben. Und deswegen denke ich, dass dieses Thema für uns alle sehr wichtig ist. Ob du jetzt Mutter oder Vater bist, Opa oder Oma, und selbst wenn du keine Kinder hast, trägst du auch Verantwortung mit für die Kinder aus deiner Familie, für die Kinder in deiner Gemeinde. Und das will Gott ja auch, denn schlussendlich müssen wir uns die Frage stellen: Wer ist verantwortlich für ein Kind in den ersten 10, 11, 12, 15 Jahren vielleicht? Wer ist dafür verantwortlich? Es sind die Eltern. Es sind du und ich, die die Hauptverantwortung für diese Geschöpfe tragen. Und wir wissen aus der Pädagogik, dass gerade in diesen Lebensabschnitten der prägendste Einfluss fürs ganze Leben gelegt wird. Aber bei all der Verantwortung gibt es auch eine Hoffnung. Und die möchte ich uns heute aufzeigen. Eine Hoffnung, die die Fehler, die wir machen, auch überwiegen kann. Wir alle machen Fehler. Und wenn ich dich fragen würde, welches ist der schlimmste oder schwerste Fehler in deinem Leben oder welche Fehler gehen dir am meisten nach, dann sind es nicht die Fehler, die du wieder korrigieren kannst. Wenn du beim Online-Banking zu viel überwiesen hast, deiner Frau ein Haushaltsgeld, dann kannst du es wieder zurücküberweisen. Es ist ein Fehler, aber dieser Fehler lässt sich wieder rückgängig machen. Es sind die Fehler, die uns Kummer und Sorgen bereiten, die wir nicht wieder rückgängig machen können und die für uns schwer wiegen und auf unseren Schultern lasten. Aber so ist der Lauf des Lebens. Wir erleben das alle. Alle, die wir auf dieser Welt sind, machen Fehler. Und wir alle machen Fehler, die nicht wieder umkehrbar sind. Aber ich möchte mit euch jetzt einen Text in Micha etwas genauer betrachten, der für uns elementar ist in dieser Angelegenheit und der uns Schritte aufzeigen soll, wie wir als Eltern auf diese Fehler, die uns dort betreffen, wie wir darauf reagieren können, wie wir damit umgehen können. Wir lesen gemeinsam Micha 7, dort ab Vers 18. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham die Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Also auf welche Sünde bezieht sich hier Micha? Wovon spricht er? Es ist die Sünde, die jemals unter dem Himmel getan wurde. Das inkludiert alle Sünden, die jemals auf dieser Erde begangen worden sind. Alle Sünden, die hier begangen worden sind, für die gilt das, was hier in Micha 7, in Versen 18 und 20 geschrieben worden ist. Selbst wenn wir Fehler machen, selbst wenn wir schwierige Situationen mit Fehlern versuchen zu korrigieren, selbst dann gilt das, was Micha uns hier verheißen hat. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wenn du Schuld begangen hast, wenn du gesündigt hast in deinem Leben, und dann ist ja das, was hier Micha geschrieben hat, auch für dich zutreffend. Die Voraussetzung ist natürlich, ich muss meine Sünde bereuen, ich muss sie bekennen, ich muss mein Herz demütigen vor Gott und muss ihn um Vergebung bitten. Das ist die Voraussetzung dafür. Ja, Gott vergibt mir die Schuld nicht einfach nur so, ohne dass ich das bereuen kann. Aber wenn ich das bereue, wenn ich Buße tue vor Gott, wenn es mir wirklich leid tut, darf ich mir dann wegen dieser Sünde noch Vorwürfe machen? Darf ich mich dann selber noch verklagen und mich selber dafür martern, dass ich gesündigt habe in der Vergangenheit? Ich sage dir, nein. Und ich erkläre dir auch, warum. Wenn ich Gott in meinem Leben um Vergebung bitte und ihn bitte, mein Herz zu reinigen und mir die Sünde zu vergeben, hat Gott mir dann vergeben, wenn ich das mit aufrichtigem Herzen bitte? Ja oder nein? Also, nach dem biblischen Verständnis, wenn wir unsere Sünden bekennen und bereuen, dann hat Gott uns vergeben. Das heißt, die Sünde ist getilgt. Sie ist ausgetilgt. Das heißt, ich darf mir wegen der Sünde keine Vorwürfe mehr machen. Warum? Weil Gott diese Sünde ja ausgeräumt hat aus meinem Leben. Heißt das, dass auch alle Konsequenzen dieser Sünde ausgeräumt worden sind? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass mir die Sünde vergeben ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe schon mit etlichen Menschen gesprochen, die mir erzählt haben, wie sie darunter leiden, dass sie Fehler in der Familie begangen haben und dass sie sich heute immer noch Vorwürfe machen. Und ja, natürlich können einen die Konsequenzen dieser Fehlentscheidung auch noch bedrücken. Aber wegen dem Fehler selber, wegen der Sünde, der Tat, die ich begangen habe, brauche ich mir keine Vorwürfe machen. Denn Gott hat sie mir vergeben. Das wäre ja so, wenn du einen Freispruch erleidest oder ein Urteil besprochen bekommen hast und dieses Urteil vollstreckt wurde, aber du nachher trotzdem immer noch sagst, bitte verurteile mich nochmal, bitte verurteile mich nochmal. Das würden wir nicht tun. Und so ist es mit der Sünde auch. Wir lesen Micha 7, Vers 8 bis 10. Freue dich nicht über mich, meine Feindin. Wenn ich auch da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Ich will des Herrn Zorn tragen. denn ich habe wieder ihn gesündigt, bis er meine Sache führt und mir Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Meine Feindin wird sehen müssen und in Schande dastehen, die jetzt zu mir sagt, wo ist der Herr, dein Gott? Meine Augen werden sehen, dass sie dann wie Dreck auf der Gasse zertreten wird. Micha beschreibt hier in diesen Versen die Situation mit der Feindin, die ihn umgibt, also eine Person, die ihm Vorwürfe macht, die ihn attackiert, eine Person, die ihn ganz persönlich angreift. Und er beschreibt, wie er sich dort in einer schlechten Situation befindet. Und befindet er sich zu Recht in dieser Situation? Also ist Micha oder das Volk zu Recht dort in dieser Situation, wo er falsch gehandelt hat? Der Vers 9 sagt ja. Er sagt hier, ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe wieder ihn gesündigt. Das heißt, die Situation, in der er gerade steckt, die Herausforderungen, die ihn umgeben, die Sorge, der Ärger, die Verzweiflung, das alles ist berechtigt, weil er hat ja einen Fehler gemacht. Aber der Punkt ist, wie geht es jetzt weiter? Was folgt jetzt nach diesem Fehler? Micha 7, Vers 8b. So ist doch der Herr mein Licht. Wenn wir die Bibel anschauen, dann kennt die Bibel etliche Bilder für Gut und Böse, für Satan und für Gott. In der Bibel wird unter anderem dieses eine Bild benutzt zwischen Licht und Finsternis. Und wir haben gerade darüber gesprochen, ja, Micha ist zu Recht an dieser Situation. Ja. Er hat gesündigt, er hat zu Recht anerkannt, dass es Gottes Zorn zu Recht auf ihm liegt. Aber dort heißt, so ist doch der Herr mein Licht. Warum? Warum schreibt er hier, so ist doch der Herr mein Licht? Weiter heißt es dort, er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Also das heißt, Micha weiß ganz genau, dass obwohl dort Sünde war in dieser Geschichte, obwohl es so war, weiß er ganz genau, dass trotzdem die Konsequenz seiner Sündenbekenntnis das ist, dass er wieder Licht sehen wird. Aber was hat es jetzt mit dem Licht auf sich? Schauen wir hierzu Johannes Kapitel 1, die Verse 4 und 5 etwas näher an. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also das bedeutet, von welchem Leben ist hier die Rede? Hier wird der Begriff verwendet, Leben. Aber von welchem Leben ist hier die Rede? Das heißt nämlich, die Dunkelheit hat keine Macht über das Licht. Das heißt, dass die Dunkelheit das Licht eben nicht auslöschen kann. Und das ist das, was Micha klar geworden ist. Micha ist klar geworden, obwohl er gesündigt hatte oder Sünde in dieser Geschichte zu finden war, wusste er ganz genau, wenn er seine Sünden bekennt und bereut, dann wird das Licht über die Dunkelheit siegen. Und so, wie wir das hier in Vers 4 und 5 gelesen haben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das heißt, wenn ich sündige in meinem Leben und ich mein Leben Gott wieder weihe und ihm übergebe, ist die Sünde ausgelöscht, ein für alle Mal, sie ist weg. Und ich brauche mir wegen der Sünde, der Tat, keine Vorwürfe mehr machen. Sicherlich werden manche Konsequenzen und Folgen der Sünde nicht weg sein. Und sicherlich werden auch die manche Konsequenzen und Folgen der Sünde meine Gedanken immer wieder auf die Vergangenheit lenken. Aber ich brauche mich nicht zu verurteilen. Denn Jesus selber sagt, dass die Sünde nicht gewinnt, sondern das Licht siegt über die Finsternis. Die Finsternis hat keine Kraft, keine Macht, das zu ergreifen. Und das ist die gute Botschaft, ihr Lieben. Das ist der Grund, warum ich Christ bin. Wenn, nachdem ich meine Sünde bekannt und bereut hätte, ich mir immer noch Vorwürfe wegen meiner Schuld machen müsste, dann wäre die Sünde nicht ausgetilgt. Dann wäre es nicht so, dass mir vergeben wäre. Weil warum soll ich mich verurteilen, wenn das Urteil übertragen worden ist auf Jesus Christus? Und das ist das, was wir in der Geschichte lesen können und das ist auch das, was Micha erlebt hat. Lesen wir Micha Kapitel 7, die Verse 11 bis 17. Dort heißt es, es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden. Da wird weit werden deine Grenze. Da werden sie von Assur und von den Städten Ägyptens zu dir kommen, von Ägypten bis an den Euphrat, von einem Meer zum anderen, von einem Gebirge zum anderen. Denn die Erde wird wüst sein ihrer Bewohner wegen und der Frucht ihrer Werke willen. Du aber weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils, die da einsam wohnt im Walde, mitten im fruchtbaren Lande. Lasst sie in Bashan und Gilead weiden, wie vor Alters. Lass uns Wunder sehen, wie zur Zeit, als du aus Ägyptenland zogst, dass die Heiden es sehen und aller ihrer Macht sich schämen sollen und die Hand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten. Sie sollen Staub lecken wie die Schlangen und wie das Gewürm auf Erden sollen sie zitternd hervorkommen aus ihren Burgen. Sie werden sich fürchten vor dem Herrn, unserem Gott, und vor dir entsetzen. Das bedeutet, Micha hat wirklich ganz klar verstanden gehabt, wenn er seine Sünde bereut, wenn er sie bekennt, dann wird Gott sie davon reinigen. Und wisst ihr, das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Und ich möchte wirklich heute allen Eltern und allen Großeltern und allen Urgroßeltern und wenn es gibt, sogar allen Ururgroßeltern Mut zu sprechen. Und ich möchte euch sagen, ihr Lieben, verzagt nicht daran. Denn es gibt jemanden in diesem Universum, der möchte, dass wir an unserer Schuld verzagen. Es gibt jemanden in diesem Universum, der möchte, und manche Religionen werden sogar darauf begründet, der möchte, dass wir das Gefühl haben, dass wenn wir unsere Schuld bekennen und bereuen, dass wir dann noch das Gefühl haben, dass dort immer noch Schuld ist. Aber wisst ihr, was das eigentliche Problem dahinter ist? Wenn dem so wäre, dass wir uns noch schuldig fühlen müssten, nachdem wir unsere Sünde bereut hätten, dann würde das in der logischen Konsequenz bedeuten, dass die Schuld ja nicht ausgetilgt wäre. Und dann würde das, was wir in Gottes Wort lesen können, nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann wäre das ja falsch. Und das gibt es jemanden in diesem Universum, der möchte, dass du genau das glaubst. Warum? Damit du Zweifel hast. Damit du Zweifel hast an deinem Glauben. Damit du Zweifel hast an deiner Erlösung. Der möchte, dass du zweifelst an Gott oder an Gottes Gerechtigkeit, an Gottes Gnade, an Gottes Güte, an Gottes Wahrhaftigkeit. Es gibt jemanden, der möchte, dass du genau diese Gedanken hast. Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Die Bibel sagt ganz klar, was die Schritte zur Erlösung sind. Und natürlich möchte Gott nicht, dass wir einfach jeden Tag weiter immer die gleichen Sünden machen und nur drum beten, sondern er möchte ja, dass wir es von unserem Herz aus bereuen, dass wir bekennen, dass wir Buße tun und dass wir auch das wirklich von aufrichtigem Herzen meinen. Aber er möchte eben auch, dass wir dann wissen, wenn wir bekannt haben, dass wir frei sind von dieser Schuld und dass er für uns diese Schuld übernommen hat. Auch in dieser Geschichte gibt es noch eine gute Botschaft. Schauen wir uns nochmal das Kapitel 7 an und dort den Vers 15. Dort beschreibt Micha eigentlich diesen Zustand des Volkes. Und es ist ja so, dass wenn Menschen sich von Gott entfernen, dass Gott Stück für Stück aus der logischen Konsequenz seinen Segen nicht mehr so ausschütten kann, wie er das tun kann, wenn ich in ganz enger Beziehung zu Gott lebe. Das heißt, die Segnungen gehen zurück und ich werde auch nicht mehr diese Wunder und Segnungen in meinem Leben so erleben. Das ist eine logische Konsequenz. Wenn ich mich dem Segen Gottes entziehe durch mein Verhalten, werde ich ein weniger gesegnetes Leben führen. Alle Menschen erleben den Gottessegen, dass Gott aller Menschheit die Luft zum Atmen gibt, die Nahrung gibt, das Wasser, was wir zum Trinken brauchen. Auch das ist Segen, den Gott Menschen gibt, die ohne ihn leben. Aber hier geht es explizit um den Segen, den ein Mensch besonders erfährt aus seiner Beziehung zu Gott. Und Micha beschreibt es hier in Vers 15 und sagt, lass uns Wunder sehen, wie zu der Zeit, als du aus Ägyptenland zogst. Was bedeutet das? Das bedeutet für uns, dass wir sehen können, dass Micha und das Volk zu dieser Zeit scheinbar nicht mehr diese Wunder so erlebt hat, wie es stattgefunden hat zu der Zeit, als das Volk Israel eben aus Ägypten herausgeführt worden ist. Aber was bedeutet es? Es zeigt uns, dass auch wir diese Wunder wieder erleben können, wenn wir gesündigt haben. Denn schlussendlich ist hier die Kette, Es wurde gesündigt, es wurde bekannt, bereut von reinem Herzen. Es wurde Gott übergeben und Vergebung gebeten. Gott hat die Schuld ausgetilgt. Und Micha geht noch einen Schritt weiter. Er sagt zu Gott: Gott, lass uns bitte wieder die Wunder erleben, wie als das Volk aus dem Land Ägypten ausgezogen ist. Und das ist der Punkt. Wenn du in deinem Leben als Elternteil oder als Großelternteil Fehler gemacht hast, und wir haben sie alle gemacht, dann gibt es eine Hoffnung. Und die Hoffnung des Micha nenne ich diese Hoffnung. Es ist die Hoffnung des Micha, weil Micha sagt: Lieber Gott, auch wenn wir in der Vergangenheit die Fehler gemacht haben, so lass uns doch bitte wieder diese Wunder erleben, die das Volk in Vorzeiten mit dir gemacht hat. Und wenn Gott das Volk diese Wunder wieder erleben lassen kann, obwohl sie gesündigt hatten, aber ihre Beziehung wieder ins Reine gebracht haben, kann dann Gott nicht auch ein Wunder an deinen Kindern oder an deinen Enkelkindern tun, wenn du Fehler gemacht hast? Kann Gott nicht auch im Leben deiner Kinder Wunder tun, selbst wenn sie sich gegen Gott gewandt haben, dass er sie wieder anspricht, dass er sie wieder ruft? Also wenn Gott ein ganzes Volk von Millionen von Menschen aus der Sklaverei, aus einem Land herausführen kann, über 40 Jahre lang am Leben erhalten kann, ohne eine Küche, niemals an einem festen Ort, kann dann Gott nicht auch dein Kind zum Glauben wieder zurückführen oder überhaupt das erste Mal dorthin führen? Ist Gott nicht dazu in der Lage, das zu tun? Ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Hundertprozentig, dass Gott das kann, und er kann noch mehr tun. Und er will noch mehr tun. Die Frage ist: Welchen Glauben habe ich? Vertraue ich darauf, dass ich an einen Gott glaube, dem das möglich ist? Glaube ich daran, dass mein Gott so groß ist, dass er nicht nur ein millionengroßes Volk aus Ägypten herausführen kann, sondern dass er einen ungläubigen Menschen zum Glauben führen kann? Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung? Ist das nicht eine wunderbare, wunderbare Verheißung für uns alle, die wir wissen dürfen: Wir haben Schuld begangen, aber wenn wir sie wahren Herzens aufrichtig bereuen und bekennen, so vergibt uns Gott die Schuld, dass sie ausgetilgt ist und dass ihrer nicht mehr gedacht wird? Und umso besser, dass Gott sogar die Fehler, die Konsequenzen rückgängig machen kann und sie zu einem Guten führen kann. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, dass ihr fest auf Gott vertraut und dass ihr nicht an eurer Fehlerhaftigkeit weiterhin verzweifelt, sondern dass ihr auf Gottes Macht schaut, dass Gott fähig ist, meine Fehler, die ich als Mensch begangen habe, wieder auszubügeln. Überlegt euch mal, Gott wäre nicht in der Lage dazu, menschliche Fehler wieder zu korrigieren. Wir als Menschen hätten nicht einen einzigen Tag eine Chance. Aber wenn ich es bereue und bekenne, dann ist meinem Gott alles möglich. In 2. Chroniker 14, Vers 10 heißt es dort: Gott kann helfen, wo viel Kraft ist, und Gott kann helfen, wo keine Kraft ist. Das heißt, Gott ist alles möglich. Und er kann auch deine Kinder wieder zum Glauben führen oder ein allererstes Mal. Bete, bekenne, bereue, vertraue und bete. Und der Herr wird es wohl machen. Amen. Wir wollen noch gemeinsam beten. Unser lieber Heiland, ich danke dir von allertiefstem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass wir mit dir einen Gott haben, dem nichts unmöglich ist. Du bist ein so allmächtiger Gott. Du hast dieses Universum geschaffen, du hast nur gesprochen und es ist entstanden. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass dir nichts unmöglich ist und dass du trotzdem gerecht bist und niemanden zwingst. Es übersteigt unseren menschlichen Horizont. Aber hab Dank, dass wir so einen wunderbaren, so einen großartigen Gott haben, der unsere Fehler auch wieder ausgleichen kann, der Dinge wieder ins rechte Licht rücken kann, der Fehler rückgängig machen kann. Herr, schenkt uns den richtigen Glauben, das rechte Vertrauen an dich, und dass wir nicht zweifeln, nicht einen Moment, sondern dass wir voll Vertrauen auf dich leben, dass du auch diese Fehler, die wir in der Erziehung begangen haben, auch wieder korrigieren kannst. Hab du Dank dafür, in deinem heiligen Namen, Jesus Christus. Amen.